Name. Also die heutige Predigt reiht sich halt auch ein in unsere Predigtreihe von diesem Thema Gehorsam. Und so die ersten Gedanken, die ich hatte bei dem Gehorsam, ich habe schon so einige Predigten gehört, nicht hier, aus meiner Vergangenheit, wo ich gedacht habe, Mann, oh Mann, je nachdem, wie man so ein Thema ankündigt, kann es schon komische Gefühle auslösen bei den Zuhörern. Wenn ich sagen würde, liebe Gemeinde, ich will euch heute mal erklären, wie ihr es schafft, Gott gehorsam zu sein, das ist so wichtig, mit Gott sich freut, dann könnte es sein, dass bei dem einen oder anderen, dass er sagt, boah, was kommt denn jetzt? Auf der anderen Seite ist das Thema Gehorsam, habe ich mir so überlegt, auch kein Kuschelthema, wo man auf dem Sofa liegt, in der Decke eingepackt, Wärmflasche an die Füße und denkt so über das Thema Gehorsam nach, sondern Gehorsam ist schon eine Herausforderung, auch der biblische Gehorsam. Und es wird auch bei dem einen oder anderen eine Reaktion auslösen. Und ich finde es trotzdem ein total wichtiges Thema. Aber auch gerade bei so einem Thema finde ich es auch sehr wichtig, mal zu hinterfragen, ob unser Verständnis von Gehorsam sich mit dem Gehorsam von Gott deckt. Denn man hat ja oft so seine Gedankengänge in seinem Kopf und man überträgt sie dann auch schon mal auf andere Menschen oder auf Gott. Und das ist dann so unser Glaubensbild oder unser Verständnis. Und ja, ich möchte euch ganz gerne auf diese Reise ein Stückchen mitnehmen, auch zu dieser Predigt, was Gesundheit, was Gehorsam bedeutet. Da sind mir ja 4 Worte eingefallen, ich habe die mal abgekürzt, G-H-V-V. G steht für Gehorsam, H steht für Hören, V steht für Vertrauen und das zweite V steht für Verheißung. Gehorsam, Hören, Vertrauen, Verheißung. Das ist so ein bisschen so ein Faden, der sich da durch die Predigt zieht. Gehorsam ganz allgemein, mal so prinzipiell gesagt, ist das Befolgen oder das Nichtbefolgen von Geboten oder Verboten. Kann jeder nachlesen, im Duden oder im Internet. Und es entsteht in der Regel eine Handlung raus, wenn ich gehorsam bin, oder eine Unterlassung. Und der Gehorsam, der ordnet sich immer unter den Willen einer Autorität. Also es ist jemand, der mir was sagt, der was zu sagen hat und ich tue es dann. Und diese Autorität ist in der Regel eine Person, kann aber auch eine Gruppe sein, kann eine höhere Macht sein wie Gott, kann auch mein eigenes Gewissen sein. Und man unterscheidet zwischen freiwilligem Gehorsam und gezwungenem Gehorsam oder erzwungenem. Und ich habe mal nachgeguckt, es gibt verschiedene Gehorsamsarten. Und ich wollte nur mal 4 rausgreifen. Da ist einmal dieser militärische Gehorsam. Das ist das bei der Bundeswehr. Da sind diese Hierarchien ganz klar abgesteckt. Und jeder weiß ganz genau, wenn ich mich nicht daran halte, dann hat es irgendwelche Konsequenzen oder Sanktionen, zieht es nach. Dann gibt es den kindlichen Gehorsam. Das ist das ganz normale, sich einfügen in den Familienverband von den Kindern. In der Regel sind die Strukturen schon klar. Das löst sich irgendwann ein bisschen auf, aber normalerweise Mama und Papa haben das Sagen und die Kinder fragen ja auch die Eltern in der Regel. Und sind unsere Tochter war immer gehorsam. Stimmt. Dann gibt es den solidarischen Gehorsam. Das ist das sich einfügen in eine Gruppe. Wenn man zum Beispiel gemeinsam ein Ziel verfolgt und die Leute sagen, ja, wir wollen diesem Ziel auch gehorsam sein und dem nachstreben. Und dann gibt es ein Gehorsam, das fand ich total interessant, ich bin ja kein Psychologe, bin auch nur Handwerker, aber als erzwungenes Verhalten. Und die Leute, die vielleicht in der Psychologie unterwegs sind, da wird mit diesem erzwungenen Verhalten, wird ein Mann in Verbindung gebracht, der heißt Stanley Milgram. Das war ein Psychologe und der hat 1960 hat er krasse Versuche gemacht, was Gehorsam und Autorität angeht. Ein Versuch, das war, er hat Freiwillige genommen und hat diese freiwilligen Gruppen eingeteilt. Die einen waren die Prüfer und die einen waren die Prüflinge. Die Prüfer bekamen jetzt die Aufgabe, den Prüflingen Fragen zu stellen. Die Prüflinge waren Schauspieler, das wussten die Prüfer nicht. Und sie hatten die Möglichkeit, bei falschen Antworten, oder wenn die Antworten nicht richtig kamen oder halt nicht schnell genug, dann hatten sie die Möglichkeit, Strafen zu verhängen. Und das erfolgte mit Stromschlägen. Die Stromschläge gingen hoch bis 450 Volt. Und erstaunlicherweise, das ist auf mehreren Kontinenten geprüft worden, dieser Versuch gemacht worden, durchweg durch verschiedene Schichten, Frauen, Männer, 2/3 der Leute haben die Höchststrafe verhangen. Also 450 Volt. Und er hat mit diesem Beispiel so bewiesen, ich komme da gleich mal drauf zurück, dass man Gehorsam, Bereitschaft steuern kann. Man muss nur dementsprechend richtig auftreten oder was verkaufen. Es gibt Studien, wie sich die Gehorsamsbereitschaft von Menschen erhöht. Da ist unter anderem zum Beispiel, wenn die Autorität eine berechtigte Person ist. In unserem Beispiel war das so, das haben sie auch getestet, wenn der Bauarbeiter Müller da vorbeikam und die haben gesagt, das ist hier ein Bauarbeiter, der hat jetzt die Aufgabe und der hat diese Aufgabenstellung gestellt für die Prüfer, dann haben die das nicht gemacht, dann haben die das abgebrochen. Trat aber die Person als Professor, Doktor, Doktor irgendwie auf, also eine berechtigte Person, dann haben die das gemacht. Dann erhöht sich die Gehorsamsbereitschaft von Menschen, wenn die Autorität eine Belohnung versprechen kann oder wenn der Gehorchende sich mit der Autorität identifizieren kann. Und was ich auch interessant fand, das geht auch wieder auch auf unser Experiment zurück, dass Menschen einer Autorität eher gehorchen, wenn diese Autorität die moralische Verantwortung für das Handeln übernimmt. Also, die Gehorchenden empfinden sich dann nicht mehr so sehr verantwortlich für ihr Handeln. Sie haben ja einen Auftrag. Und das geht dann so weit, dass auch bei schädlichsten Auswirkungen das Schuldbewusstsein runtergesetzt ist oder gar nicht da ist. Weil halt gesagt wird, ja, das war ja die Aufgabe und ich sollte das ja machen. Und ja, Thema Gehorsam. Ich finde jetzt so als Einstieg nicht gerade nur so positive Dinge, aber es gibt ja auch noch was Positives, das ist der freiwillige Gehorsam. Der freiwillige Gehorsam wäre zum Beispiel, wenn ich guten Regeln, die jetzt keinem Menschen schaden oder die mir nicht schaden, vielleicht nachfolge. Das wären zum Beispiel die 10 Gebote. Die sind für Menschen da, sie schaden keinem, wenn man sich dran hält. Sie schaden auch mir nicht und dem anderen. Oder wenn ich mich nach dem Willen Gottes ausrichte. Jetzt ist ja unser Thema Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Und wir haben es auch schon gehört, dass die Bibel ist voll von Thema Gehorsam. Das geht von der ersten Seite bis fast zur letzten, fängt an bei Adam und Eva und hört auf mit den Sendschreiben in der Offenbarung, wo Jesus an 7 Gemeinden schreibt und 5 in denen sagt, ja, hört mal, wie ihr lebt als Gemeinde, geht gar nicht. Hört bitte, was der Geist den Gemeinden sagt. Also könnte man sagen, auch wenn man das Alte Testament so sieht, knapp ausgedrückt, dann wäre die Predigt auch schon fertig, Gehorsam bringt in der Bibel Segen und Glück und Ungehorsam bringt Fluch und Unglück. In 5. Mose steht, 6, da sagt, wenn du Gott seiner Stimme gehorchst, wird er dein Geschick wenden. Jetzt ist das aber, wie gesagt, bei jedem Thema und ich finde auch gerade bei so einem Thema kann man auf so falsche Gedankengänge kommen. Manchmal ist das so, dass Menschen, wie gesagt, eine gewisse Erkenntnis haben und anderen Menschen erklären Menschen, wie es funktioniert. Nur den Menschen, denen es erklärt wird, fühlen sich irgendwie komisch dabei. Die fühlen sich unterdrückt, die fühlen sich ausgenutzt, die fühlen sich manipuliert und in die Ecke gedrängt. Und ich kenne auch so Fälle, auch aus meinem Leben, dass ich denke, das war gut gemeint von demjenigen, der es gepredigt hat, aber es hat einen bitteren Geschmack für mich übergelassen. Und beim biblischen Verständnis von Gehorsam, da geht es in erster Linie nicht irgendwie um System, es geht auch nicht um das Einordnen von menschlichen Autoritätsstrukturen, sondern beim Gehorsam in der Bibel geht es in allererster Linie um ein Verhältnis zu Gott. Steht ja auch in der Bibel. Ihm allein soll der Mensch gehorsam sein. Also kann man sagen, Gehorsam im biblischen Sinne hat immer etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Und in dem deutschen Wort Gehorsam steckt dasselbe drin wie in der griechischen und in der hebräischen Sprache. Da steht Gehorsam und Gehorchen gehören zusammen. Und die beiden Worte kommen aus dem Handlungswort hören. Also gehorchen oder Gehorsam hat etwas mit Hören zu mit Gehorchen zu tun und auch damit Hören zu tun. Und da kann man sagen, dass Gehorsam, es ist irgendwas Konkretes. Es hat immer was mit diesem Hören zu tun und es ist eine Einstellung, die dann auch zu irgendwelchen Taten führt. Beispiel, nehmen wir mal das erste Nicht-Hören von, in der Bibel. Das ist Adam und Eva. Und man würde ja vielleicht sagen, ja, die Sünde war, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Ja, aber das fing ja schon vorher an. Gott hatte ihnen ja den Auftrag gegeben, ihr sollt nicht davon essen, von dem Baum der Erkenntnis. Das haben sie gehört. Da waren sie auch erstmal gehorsam. Und dann kam eine andere Stimme. Das war die Stimme von der Schlange, die dann gesagt hat, hat den Gott wirklich gesagt? Und dann haben Adam und Eva, das, was sie eigentlich von Gott gehört haben, ihr Ohr der Schlange zugewandt. Und die Worte sind irgendwie besser in ihr Herz gefallen, in ihre Gedanken. Und, daran kann man sehen, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, auf wen wir hören und auf was wir hören. Beziehung. Gott möchte aber jetzt von uns Menschen nicht so einen blinden Gehorsam, nicht so eine erzwungene Unterordnung, sondern er möchte ja ganz gerne, dass wir freiwillig auf seine Dinge eingehen, auf seinen guten Willen. Und ein gehorsamer Mensch gegenüber Gott ist erstmal ein Hörender oder einer, der gelernt hat oder lernwillig ist und lernbereit ist, auf Gott zu hören. Da ist zum Beispiel der junge Samuel im Alten Testament. Der war ungefähr 10 Jahre alt und der war im Tempel. Seine Mutter hatte ihn da hingetan, weil er zu Priester ausgebildet werden sollte. Und Gott spricht ja dann zu dem jungen Samuel nachts im Traum. Und erst hat der Samuel das gar nicht verstanden. Er musste auch nachfragen. Beim dritten Mal hat er verstanden, da spricht Gott. Und dann hat Gott ihm einige Sachen gesagt, hauptsächlich über Eli, das war der Priester, und die beiden Söhne, dass die Dinge machen, die überhaupt nicht in Ordnung sind. Und am nächsten Morgen ist der Samuel aufgewacht und der Eli fragt ihn, hör mal Samuel, was hat denn Gott gesagt? Und der Samuel, klar, der war 10 Jahre alt oder so, der druckte so ein bisschen rum. Dann hat er doch gemerkt, das, was ich von Gott gesagt bekommen habe, muss ich jetzt sagen. Und hat er Eli das gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Also kann man auch hier sehen, der Gehorsam bleibt nicht nur irgendwie ein Gedankengang, sondern er geht irgendwie in eine Tat um. Bei dem Samuel war es halt, dass er das dem gesagt hat. Und das hat der Samuel auch sein ganzes Leben erfahren. Der hat immer auf Gott gehört und er hat erfahren, dass Gott treu ist, dass er zuverlässig ist, dass Gott gute Gedanken über uns hat, wenn er uns Dinge sagt und dass er halt auch Gedanken hat des Friedens. Beispiel 10 Gebote. Du sollst das machen, du sollst das nicht machen. Ist auch ein Gehorsamsding, was man auch befolgen sollte, auch wenn man vielleicht nicht alles nachvollziehen kann. Aber in 5. Mose 6 steht auch, und das fasst dann so das 10. Gebot ein, die 10 Gebote und auch die anderen Ordnungen, da sagt nämlich Gott selber, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus wiederholt das ja nochmal in Markus 12, dasselbe. Also, wen kann ich lieben? Ich kann nur einen lieben, zu dem ich eine Beziehung habe. Das ist Gott total wichtig. Beziehung. In Psalm 40 steht zum Beispiel, deinen Willen, mein Herr, tue ich gerne. Ja, Gott wünscht sich unseren Gehorsam, unser Vertrauen. Und ich behaupte mal, weil ich Gott auch ganz gut kenne und er mich, auch wenn man keine direkte Beziehung zu Gott hat und hält sich an die Gebote Gottes, zum Beispiel nur an die 10, dann ist das eine Sache, die uns unser Leben begleiten kann und wir fallen echt nicht auf die Nase. Denn Gott hat ja diese Sachen geschaffen, weil er genau weiß, wie wir Menschen ticken. Aber er möchte halt ganz gerne, dass wir ihm lernen zu vertrauen. Und jeder weiß von uns, demjenigen, den ich vertrauen kann, da fällt mir es auch viel leichter, auf den zu hören oder gehorsam zu sein. Und dann erlebt man auch, dass der Gehorsam gegenüber Gott letztendlich die Freiheit ist, die wir uns alle suchen. Und Gott möchte uns auch in unserem Glauben bewahren, auch durch diesen Gehorsam. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht das, was wir uns irgendwie alle wünschen? Wir wollen doch bewahrt bleiben. Ich rede nicht nur vom bewahrt bleiben körperlich, ich rede auch bewahrt bleiben von meinem Charakter zum Beispiel. Ich möchte doch einen guten Charakter kriegen. Ich möchte doch auch, dass Leute über mich sagen, ja, das ist ein cooler Typ. Was der sagt, der ist irgendwie gut. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, das hat bei mir viel mit Gott zu tun. Wenn ich bereit bin, Dinge mir von Gott sagen zu lassen und auch in kleinen Gehorsamsschritten zu gehen, dann ändert er meinen Charakter Stück für Stück. Und diese Spannung, sag ich mal, die oft so ist zwischen, ja, Gott hat was gesagt und ich soll das jetzt tun, die wird immer weniger. Es wird irgendwie ein Ding, was hinterher selbstverständlicher wird. Und ich finde, das ist eine coole Charakterschule, wenn man sich darauf einlassen kann. Ja, Gehorsam kommt aus dem Hören. Gehorsam hat etwas für mich mit Vertrauen zu tun. Vertrauen gegenüber Gott. Und Gehorsam hat etwas mit Verheißung zu tun. Verheißung. Ich sage nicht Belohnung. Belohnung könnte schon wieder so ein Ding sein, dass man denkt durch Eigenanstrengung, aber es geht um Verheißung. Wenn Adam und Eva gehorsam gewesen oder geblieben wären, dann würden wir heute in einer Welt leben, wo kein Krieg wäre, kein Tod, keine Krankheiten. Jesus hätte nicht sterben müssen für uns, hätte jetzt alles sparen können. Wenn Abraham nicht gehorsam gewesen wäre, dann hätte Gott ihn nicht so gebrauchen können, aus dem Land auszuziehen, das Volk Israel ins Leben zu rufen. Er hat ja den Abraham dazu gebraucht. Und Gott hat ja echt Geschichte mit dem Abraham geschrieben, bis nach uns heute. Und was sagt die Bibel im Neuen Testament? Dass der Abraham Freund Gottes genannt wurde. Also auch jemand, der irgendwie nah an Gott dran war. Wenn der Elia, der Prophet, nicht auf Gott gehört hätte, hätte er nicht so krasse Sachen erlebt, wie zum Beispiel, als er mit den Baalspriestern da in diesem Ringkampf stand, dass Feuer vom Himmel fällt. Die Baalspriester haben es nicht hinbekommen, aber Elia hat ein Gebet gesprochen, da ist Feuer vom Himmel gefallen. Wenn der König Saul, das war der erste König von Israel, nicht gehorsam geblieben wäre, hätte er ein super Leben beendet, sehr wahrscheinlich. Der hatte nämlich einen richtig guten Start. In 1. Samuel 10 steht, und der Geist des Herrn, sagt der Samuel, da haben wir ihn wieder, und der Geist des Herrn Saul wird über dich kommen, dass du in Verzückung gerätst, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, so tue, was dir vor die Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Also der Geist Gottes kommt, und die Verheißung war dann, er soll tun, was Gott sagt, und die Verheißung war, du kannst machen, was du willst, Gott wird dich segnen. Aber das Leben Sauls ist ein bisschen anders geendet. Er hat sich in vielen Dingen ein bisschen mehr herausgenommen, als er durfte und sollte. Er hat zum Beispiel auch in dem letzten Kampf gegen die Philister, da nahm er von dem Samuel, der war ja Priester, die Aufgabe weg, das Brand- und Dankopfer zu bringen. Der Samuel kam ein bisschen spät oder verspätete sich und der Saul wurde unruhig und hat gesagt, nee, komm, dann mache ich das jetzt mal eben selber und dann ziehen wir erst in den Krieg. Den Krieg haben sie wohl gewonnen, aber die Aufgabenstellung war auch, im Prinzip, ihr sollt euch keine Schätze, keine Tiere, nichts mitnehmen. Und das hat der Saul aber nicht gemacht. Der hat die kranken Tiere und die alten, die haben sie umgebracht und die gesunden Tiere haben sie mit nach Hause genommen. Und dann kam der Samuel an den Hof von dem Saul und dann hört er das ganze Geblöke da und dann fragt er den Saul, hör mal Saul, was ist denn hier los? Und dann sagt der Saul, ja, wir haben die guten Tiere, haben wir leben lassen, weil wir opfern ja auch Gott unsere Opfer in der Stiftshütte. Und Gott möchte ja keine kranken Tiere haben. Das ist ja sein Befehl. Und wir sind ihm gehorsam. Deswegen haben wir diese Tiere leben lassen. Und da habe ich gedacht, das war doch klug von Saul, oder? Aber die Antwort von dem Samuel ist ziemlich vernichtend. Und damit endet auch das Leben von dem Saul letztendlich. Oder auch der Segen. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Was denkst du wohl? Worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen. Ich sage dir eins, es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Das gehört irgendwie auch zum Gehorsam. Es wäre einseitig zu predigen, Gehorsam hat keine Auswirkungen. Bei dem Saul kann man ganz klar sehen, die ganz klare Warnung, man kann aus Gehorsam und Gehorsamsbereitschaft irgendwie rausfallen. Das kann auch Christen passieren. Das ist mir auch schon mal passiert in meinem Leben. wo ich Dinge hatte, wo ich eigentlich genau wusste, das musst du eigentlich ändern. Und mir kam bei dieser Geschichte auch diese Frage, könnte es sein, dass wir Opfer bringen, gute Opfer bringen, viele Opfer bringen, um Gehorsam Schritten aus dem Weg zu gehen? Da ist vielleicht jemand im Reich Gottes unterwegs, den kannst du immer fragen, der ist immer bereit, super Typ, spendet auch noch mehr wie den Zehnten. Und Gott sagt vielleicht schon seit Jahren irgendwie, hör mal, mach mal einen Gang langsamer. Du hast Familie, die Kinder sind klein, du powerst hier so durch, geht gar nicht. Das meine ich damit so ein bisschen, dass man Opfer bringen kann, um vielleicht Gehorsamsschritten aus dem Weg zu gehen. Oder vielleicht sagt Gott, ich weiß, vor Jahren war da mal so ein Streit und du warst auch gar nicht der Auslöser, aber ich würde mir wünschen, du würdest da nochmal hingehen und das Gespräch nochmal suchen. Irgendwie so. Und da merkt man, dass Gehorsam gar nicht so einfach ist. Denn manchmal ist es leichter, Opfer zu bringen, finde ich, wie gehorsam zu sein. Schon ein paar Jahre her, da war der letzte Arbeitstag, wir wollten nach Texel fahren, freitags, wie das dann so ist, und dann packt man packt seine Sachen. Und dann sagte Gott zu mir, war ganz komisch, ich arbeite in Ronsdorf, fahr mal da in die Klinik, da ist jemand, der liegt da aus deiner alten Gemeinde, fahr da hin und bete für den. Der war da irgendwie in Reha. Und ich so, oh nee, ich muss noch packen, ich muss die Fahrräder noch laden, wir müssen das und das und das und wir wollen dann noch morgen früh zeitig fahren. Es war ganz eigenartig und ich gehe mal dahin. Da habe ich, okay, ich habe ja gesagt, ich bin Gott gehorsam. Also es sind nicht die großen Dinge, es sind die kleinen Dinge, die uns auch Schwierigkeiten machen. Ich habe es dann gemacht, bin dahin gefahren, Türe auf, der so ganz überrascht, oh, was machst du denn hier, Uli? Da saß noch jemand. Und da habe ich gesagt, ja, es klingt ein bisschen, der war auch Christ, aber klingt ein bisschen eigenartig. Aber Gott hat mir irgendwie gesagt, ich soll dich besuchen und für dich beten. Und er so, ja, toll, dann mach das doch mal. Ich weiß bis heute nicht, was das sollte. Der Mann ist auch hinterher, hat noch ein bisschen gelebt, ist auch gestorben. Keine Ahnung. Aber was ich damit sagen möchte, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weil es war nur so ein kleines Ding, aber es hat damit was zu tun. Was nicht so lange her ist, ein paar Monate, ich habe jemanden, der mir so ein bisschen die EDV zu Hause macht, weil ich da keine Ahnung von habe. Und da ist mir hinterher eingefallen, du hast doch mal von denen noch eine Telefonanlage bekommen. Ich glaube, ich habe noch gar keine Rechnung. Ruf den mal an und frag den mal wegen der Rechnung, ob die noch kommt. Ich habe es aber dann wirklich wieder vergessen. Da fiel es mir wieder ein. Ich habe es wirklich wieder vergessen. Und da habe ich gedacht, nee, stopp. Jetzt musst du es dir aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Und dann habe ich den angemeldet und habe gesagt, tu mal so und so. Da fehlt eine Rechnung. Und prompt kam die Antwort zurück, das stimmt, im Anhang die Rechnung. Waren 300 Euro. Der hat noch nicht mal Danke gesagt. Danke, dass Sie mich darauf gebracht haben. Ich hätte es ja sonst auch vergessen. Aber das ist total unwichtig. Es ist unwichtig, dass man auch noch dann irgendwie so ein Lob von den Menschen bekommt, denn man hat es ja für sich gemacht und für Gott. Und das sind dann so Dinge, wo man dann merkt, ja, es ist gut, wenn man auf die innere Stimme hört. Und Gott ist, die Sandra hat es vorige Woche gesagt, sie hatte das Beispiel von dem reichen Jüngling. Der hat ja wirklich was Krasses auferlegt bekommen, seinen ganzen Besitz zu verkaufen. Das hat Jesus ja nicht gesagt, damit er den irgendwie bloßstellt. Das hat er wirklich ihm gesagt, weil das sein tiefstes Problem sehr wahrscheinlich gewesen ist. Und die Sandra hat dann auch gesagt, und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, Gott verlangt, das kann passieren, wirklich, aber Gott verlangt eigentlich oft die kleinen Dinge, dass er so irgendwie in den kleinen Dingen guckt, ja, mach kleine Gehorsamsschritte und dann kommt so die Verheißung auch. Dann wirst du vielleicht froh, du bist dankbar, du merkst irgendwie, du bist im Fluss mit Gott. Die allerwichtigsten Verheißungen auf Gehorsam, das war so die erste Predigt von Wolfgang, tut Buße. Wenn Menschen Gottes Stimme hören, in Hebräer steht, wenn ihr seine Stimme hört heute, oder heute seine Stimme höret, verhärtet euer Herz nicht. Und das gilt für Christen und für Nichtchristen. Also wenn wir heute irgendwas hören, vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, so eine richtige, klare Entscheidung für Gott habe ich noch nicht getroffen. Dann tu es doch einfach heute. Sei doch gehorsam, dein Gedanken, sei gegenüber gehorsam Gott und bring dein Leben Gott. Oder wenn wir als Christen unterwegs sind und stellen fest, ja, ich habe auch so ein paar Dinge in meinem Leben, ich würde da nochmal gerne drüber beten oder beten lassen, dann mach das doch heute. Schieb's nicht auf die Bank. Und ich denke auch bei Gehorsam an die ganzen Zusprüche in der Bibel. Gehorsam an den Zusagen, die Gott so sagt. Die ganzen Trostworte, die er sagt. An ihm irgendwie festzuhalten. Dass der Glaube halt auf nicht sichtbaren Dingen gegründet ist. Dass unsere Hoffnung uns nicht enttäuschen wird. Dass, wenn wir durchhalten, wie es in der Offenbarung steht, wir die Krone des Lebens empfangen werden. Das ist für mich auch ein Gehorsamsschritt. Ich habe bei jemandem kennengelernt und ich habe es auch schon mal so gemacht für mich, wenn es einem nicht gut geht, dass man sich Bibelsprüche mal aufschreibt auf dem DIN A4 Papier und sich wirklich mal da drauf stellt und sagt, okay, ich erlebe es gerade überhaupt nicht und ich bete und bete und bete, aber ich möchte Gottes Wort gehorsam sein und stelle mich auf sein Wort. Ich halte einfach dran feste. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Nicht, dass die Dinge sich geändert haben, aber in mir selber ist total viel passiert. Und dann merkt man auch, dass Gott da irgendwie auch zu seinem Wort steht. Ja, und Jesus selber, was ist mit dem? Der war da auch Mensch, klar. Und der hat das auch erlebt, Gehorsamsbereitschaft und gehorsamwillig zu sein. Wir kennen die Geschichte in der Wüste, wo er vor seiner Taufe, und dann wurde er in die Wüste geführt und der Satan hat ihn versucht. Und dann geht er, Jesus, sag ich mal, gewinnt das Gefecht, den Dialog, und der Satan geht. Aber in Lukas Kapitel steht, und der Satan wich von ihm für eine Weile. Der steht ja nur da in Lukas, den habe ich auch so noch nie, der ist mir auch vor ein paar Jahren erst aufgefallen. Der Satan wich von ihm für eine Weile. Das heißt, dass Jesus sein ganzes Leben auch Gehorsamsbereitschaft umsetzen musste. Das war nicht mal so ein Ding, was ich jetzt irgendwie mal einmal schaffe und dann habe ich es abgeschlossen und dann habe ich das irgendwie wie so ein Schatz. Nein, auch Jesus selber musste irgendwie das immer wieder umsetzen. Und ich vermute mal, ich habe mir das mal so vorgestellt, das sind nicht die krassen Sachen, die so direkt klar sind. Ja, hier muss ich gehorsam sein und dann nicht. Das sind diese ganz feinen Dinge. Vielleicht auch bei Jesus. Da kam auf einmal so ein Gedanke durch die Hintertür und Jesus so, oh, nee, stopp. Das ist kein Gedanke von Gott. Und er musste sich auch wieder auf Gott ausrichten. Und was war bei ihm? Er hat es auch geschafft. In Philippa steht, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Und jetzt kommt die Verheißung. Darum hat ihn Gott auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. GHVV. Gehorsam. Ich möchte gerne gehorsam sein gegenüber Gott. So wie Jesus das gemacht hat. H, hören. Ich möchte gerne auf Gottes Stimme hören, so wie Jesus das auch praktiziert hat. V, ich möchte Vertrauen lernen zu Gott und ihn lieben lernen, so wie Jesus das gemacht hat. Weil ich weiß, Gehorsam hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und das zweite V, ich möchte immer mehr in diese Verheißung reinkommen von Gott. Und daher möchte ich ihm gerne irgendwie gehorsam sein für die Dinge, die er mir sagt. GHVV. Ich würde ganz gerne noch zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, Christsein ohne Gehorsam geht gar nicht. Wenn das einer denkt, Herr, dann ist es eine Lüge. Dann, das stimmt einfach nicht. Und Christsein nur mit einem leichten Gehorsam geht auch nicht. Das ist auch eine Lüge. Das Leben zeigt es uns anders. Das Leben spiegelt uns ja selber. Wir kennen alle unsere Situation, unser Leben. Aber ich weiß, Herr Jesus Christus, dass du ein guter Gott bist und du hast gute Gedanken. Wir sind dein Ebenbild. Du hast uns geschaffen. Wir sind dir nicht egal. Und du willst, dass wir gute Wege gehen können. Und du erinnerst uns daran, dass etwas Gehorsam was mit Hören zu tun hat. Es hat was mit Beziehung zu tun, mit Vertrauen zu dir. Dann fällt es einem viel, viel leichter, gehorsam zu sein. Aber es hat auch immer etwas mit Verheißung zu tun. Herr Jesus, wir wollen so viel gesegnet werden von dir. Das tust du auch. Aber lass uns nicht die kleinen Schritte vergessen, wo wir vielleicht spontan gehorsam irgendwie sein sollen oder müssen. Und danke, dass du auch ein Gott bist, der das weiß. Du warst selber auf der Erde. Du weißt, wie schwer das ist, auch in den Dingen aus oder auch da durchzukommen. Und deswegen, Herr Jesus Christus, ist es gut, dass du ein guter Gott bist, ein gnädiger Gott, dass du uns auch sagst, komm, du bist gefallen, aber bleib doch einfach dran, komm zu mir. Wir machen das. Und so bete ich, Herr, für uns alle, dass es uns Stück für Stück mit jeder Begegnung von dir leichter fällt, ja, dir nachzufolgen, gehorsam zu sein, zu hören, zu vertrauen und die Verheißungen wirklich zu bekommen, die du über uns aussprichst. Amen.